HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit der Journalistin, Sachbuch- und Romanautorin Anne Siegel. Anne Siegels Markenzeichen sind Lebensgeschichten, außergewöhnliche Lebensgeschichten, die das Zeug dazu haben, unser Bild von Geschichte zu verändern bzw. ihm neue Aspekte hinzuzufügen. Anne Siegels Leben selbst ist auch alles andere als gewöhnlich, wofür vielleicht schon ihre Lebensstationen sprechen, als da sind unter anderem Dänemark, Island, Nordafrika, Israel, Niederlande, England und die USA, den derzeitigen Wohnsitz. Jetzt gibt sie mit Köln und San Francisco an. Mein Name ist Rosemarie Tuchel und herzlich willkommen, Anne Siegel.
Hallo, guten Tag.
Frau Siegel, bevor wir über Ihr eigenes umtriebiges Leben reden, fangen wir doch an mit dem, was ich Ihre Fähigkeit zum Aufspüren von Lebensgeschichten genannt habe. Ihr gerade aktuelles Buch heißt Senora Gerta, Untertitel »Wie eine Wiener Jüdin auf der Flucht nach Panama die Nazis austrickste«. Da sind jede Menge Worte, an denen man direkt hängen bleibt. Jüdin, Nazis, Flucht und dann diese exotische Panama. Wie haben Sie denn diese Senora Gerta überhaupt kennengelernt?
Auf einem ganz verrückten Weg. Ich war vor 2 Jahren in Panama eingeladen in der deutschen Residenz, habe dort eine Lesung gemacht. Und nachdem die Lesung zu Ende war und eben diverse deutschstämmige, österreichischstämmige Menschen dort in einer Literaturgruppe waren und an meinen Lesetisch kamen, kam eine alte Dame, die ein spektakuläres, oranges Schlangenleder-Musterkleid trug, weißhaarig, ganz blass. Es war übrigens nicht Gerta, aber ihre beste Freundin Lotti, eine gebürtige Hamburgerin. Und die sagte in so einem Hamburger Dialekt, den man heute kaum noch in Hamburg hört: Weißt du, dass das erst das 2. deutsche Buch ist, das ich lese? Also die hat mir dann erzählt, dass sie als Jugendliche 1938 mit ihren Eltern aus Hamburg fliehen musste, nach Panama kam. Sie sah in mein sehr erstauntes Gesicht, denn ich hatte mir eingebildet, bis dahin mich sehr gut mit der Exilgeschichte auszukennen.
Dass es Juden und jüdische Flüchtlinge vor allen Dingen in Panama gibt, wusste ich auch nicht. War für mich auch eine Neuigkeit ihres Buches.
Ja, das ist auch total neu. Und sie hat damals gesagt, wir waren viele, aber niemand wusste es. Und das hat mich eigentlich auf die Spur gebracht.
Ja, und diese Senora Gerta, das ist jetzt auch eine ganz besondere Frau. Mittlerweile 100, ne?
Naja, sie wird, also ist jetzt gerade 101 geworden. Also, und sie hat sich viele Jahre jünger gemacht. Sie galt immer als 15 Jahre jünger. Irgendwann in ihren 60ern hat sie beschlossen, ich werde jetzt einfach nicht mehr älter. Daraufhin, also das haben alle geglaubt, wenn man so alt ist, sterben natürlich die Mitwisser aus. Also das hat funktioniert. Ja, Gerta ist eine Legende in Panama City. Einmal auch deshalb, weil sie die erste Kosmetikerin in Panama war. Und ich sage manchmal so ein bisschen, naja, halb schelmisch, sie wird wahrscheinlich die Letzte sein. Denn sie praktiziert tatsächlich mit ihren 101 Jahren immer noch.
Also eine ganz außergewöhnliche Frau, aber eben auch wegen ihrer Lebensgeschichte. Sie beschreiben sie als Frau, die eben sehr auf ihr Äußeres achtet. Ihr Lebenselixier sind die Feste. Wenn man ihre Vergangenheit sich ansieht, dann ist das eigentlich durchaus erstaunlich. 1938 hat sie zusammen mit ihrem Mann Deutschland verlassen, also sie ist gebürtige Wienerin, und hat es aber geschafft, tatsächlich vorher die Nazis so auszutricksen, dass sie ihren Mann aus dem KZ holen konnte. 1938 war das.
Ja, Gerta und Moses, ihr Mann, ein junger Profifußballer, einer der ersten Profifußballer, die es überhaupt in Europa gab. Sie haben geheiratet im Oktober 1938, als in Österreich die Synagogen schon niedergebrannt waren. Also der ganze Spuk hat ja ein halbes Jahr früher stattgefunden als die Pogrome in Deutschland. Und seine Eltern, also ihre Schwiegereltern, waren sehr klug und haben gesagt, schaut, dass ihr das Land verlasst, hier wird's gerade finster. Ihre Schwägerin lebte in Südafrika und hat für Visa bezahlt, also dass ihr Mann Moses, der jüngere Schwager, der noch sehr klein war, dass die mitkommen durften. Es gab aber kein Konsulat in Wien. Es ging nur darum, die Visa abzuholen. Und es bot sich an, die Familie Stern hatte Freunde in Hamburg, die Waldens, dass sie einfach nach Hamburg fahren. Sie hat sich nicht einschüchtern lassen von diesen Schildern, Zutritt für Juden verboten vom Gestapo-Hauptquartier.
Ja, und sie ist wirklich da reinmarschiert, ja, und hat es geschafft, wie gesagt, ihren Mann aus dem KZ zu holen. Wie hat sie das gemacht? Sie nennen das ausgetrickst im Untertitel. Das passt.
Gerda war damals erst 23 Jahre alt. Also sie war eine junge Frau, sie war gerade ausgebildet als Kosmetikerin. Ich habe sie irgendwo an einer Stelle mal ein It-Girl genannt. Also sie war damals schon, ja eigentlich, sie war halt als Kind schon sehr bekannt. Sie hatte, bis sie Jugendliche war, auf der Bühne gestanden. In Wien kannte man sie.
Und so diese Kinderstar im Prinzip.
Ja, ich habe irgendwann, ich mag den Vergleich gar nicht ziehen, Frau Tuchelt, aber ich musste irgendwann an die Beckhams denken. Ja, also wirklich ein Star, heiratet einen anderen Star. Natürlich das versetzt ins Wien der 30er Jahre. Aber Gerda hatte, das muss man sagen, eben diese Fähigkeit zu spielen. Und sie, man muss sagen, sie war auch damals schon recht clever. Sie war sehr erschüttert natürlich darüber, dass ihr geliebter Mann also nachts aus dem Bett gezogen wurde. Ja, also es war so, dass die SA-Männer nach der sogenannten Reichskristallnacht, ich mag eigentlich überhaupt nicht den Begriff Pogromnacht, ist heute der bessere Begriff, die sind morgens gekommen und haben Herrn Walden und die beiden Söhne aus der Wohnung gezogen. Gerda, auch da schon clever, zog ihren Mann im hinteren Teil der Wohnung ins Badezimmer. Das war mit einer Milchglasscheibe nach außen. Sie hat abgeschlossen, hörte, wie die Stiefelschritte sich näherten und wurde gefragt, ist da jemand? Und sie hat mit ihrer Stimme geantwortet. Also beim ersten Versuch, ihn zu verhaften, ist Moses sogar noch davongekommen.
Beim zweiten dann eben nicht mehr. Und sie nutzte ihr schauspielerisches Talent. Sie hat sich eigentlich ja gegeben wie eine, ich nenne das jetzt mal Halbverrückte. Und die haben eigentlich mehr oder weniger aus Genervtheit dann ihren Mann rausgerückt, oder?
Ja, das ist richtig. Sie hat wirklich etwas gemacht, was gute Schauspieler machen. Die imaginieren eine Figur und dann sind sie diese Figur. Und es war im Grunde genommen etwas, sie hat mal an einer Stelle gesagt, die haben irgendwann vergessen, dass ich eine Jüdin bin. Ich war ein exotisches Wesen. Ich habe in diesem verrückten Wiener, sie nennt das immer das Taxler-Wienerisch, ja, also das, was die schlichten Leute dort sprachen, das beherrschte sie vortrefflich. Sie kann auch heute noch super gut Sachen imitieren. Und sie hat wirklich eine barsche, durchgeknallte Wienerin gespielt.
Anne Siegel ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Und wir sprechen über diese tatsächlich fast unglaubliche Geschichte der Gerda Stern, die dann mit ihrem Mann und dessen jüngerem Bruder tatsächlich nach Panama fliehen konnte. Und eine andere Person wurde sehr wichtig, ein Herr Otto, der NS-Mitglied war und das auch auswies durch eine Brosche, also äußere Zeichen des Nationalsozialismus.
Es war damals die Situation, sie ging zum Konsulat von Südafrika und es hieß, ihre Visa sind noch nicht da. Heute wissen wir, Südafrika hat nach der Konferenz von Evian irgendwann aufgehört. Die haben das eingestellt, das wusste nur kaum jemand. Gerda ist tagelang am Jungfernstieg von Konsulat zu Konsulat gegangen und dachte, jetzt muss es schnell gehen. Ich klopfe einfach an anderen Türen und schaue mal, wer uns alternativ vielleicht noch ein Visum gibt. Und da hat sie eines Tages an einer falschen Tür geklopft und die Tür ging auf und sie lernte Herrn Otto kennen, hat einen Riesenschrecken bekommen und er sagte gleich, nein, das hier ist kein Konsulat, hat ihr aber eine Frage gestellt, wo sie bis heute sagt, es ist mir ein Rätsel, warum ich in diesem Moment nicht lügen konnte. Er fragt sie, sind Sie Jüdin? Und sie, die eine perfekte Schauspielerin ist, sagt ja und denkt wirklich, das war's.
Ja, und sagt das eben einem NS-Parteimitglied, der sich dann, wie sich herausstellt, ein HAPAK-Angestellter ist und im Prinzip ihre Flucht und die ihres Mannes organisiert. Er gibt ihr die Tipps, was sie machen muss, damit sie eben auf ein Schiff kommt, eben nach Panama. Da hält dann ein Schiff extra und außerfahrplanmäßig in der Bretagne. Das ist eine Geschichte, ja, die kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, oder?
Ja, das sage ich bei meiner wirklich überbordenden Fantasie, war ich auch fassungslos, als ich diese Story hörte. Ich habe Gerda dann kennengelernt im Rahmen einer Reihe, die ich machen wollte, im Jahr darauf. Ich wollte eben diese Überlebenden nochmal vors Mikro bekommen und habe Radiostücke über sie und mit ihnen gemacht. Und als ich diese Geschichte hörte, ich habe auch gedacht, das kann man sich doch nicht ausdenken. Und was auch dazu kam, warum kannten wir alle diese Geschichte nicht? Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass die entkommen sind, lange nicht darüber gesprochen haben.
Und Gerda ja auch nicht. Wie haben Sie sie denn dazu gebracht, darüber zu reden?
Ich hatte das große Glück, dass Gerda gerade in Plauderlaune war und wirklich in dem Jahr beschlossen hatte, jetzt spreche ich darüber. Jetzt, wo alle wissen, dass ich 100 bin übrigens, kann ich auch mal meine Geschichte erzählen.
Das Gespräch mit Gerda stand dann sozusagen am Anfang. Für sie ging dann die Arbeit ja auch erst richtig los. dann kam die Recherche. Sie wollten ja eigentlich auch herausbekommen, wer dieser Herr Otto ist. Das hat aber nicht geklappt, oder?
Doch, das hat geklappt. Ich bin ziemlich sicher. Ich hatte eine These, dass es sich um Otto Detmers handelt, der ein sehr berühmter Seerechtler war. Später nach dem Krieg auch der Berater des ersten Justizministers der Bundesrepublik wurde. Kurz bevor ich das Buch abgeschlossen habe, ich habe dann tatsächlich noch mal ein paar Seiten nach Abgabe des Manuskripts geschrieben. Ich war sehr sicher, dass es sich um diesen Mann handelt. Ich konnte nachweisen, dass er zu dieser Zeit in Hamburg war. Ich konnte nachweisen, dass er in der Ferdinandstraße war, wo er ja übrigens nicht nur Gerthas Helfer wurde. Er hat bei dieser ersten Begegnung, als er die Tür geöffnet hat, hat er gesagt, wir sind kein Konsulat, aber nebenan ist Panama. Die nehmen noch Leute. Er hat auch den Satz gesagt, das weiß nur niemand. Heute wissen wir, das waren nur 12 Tage, in denen Panama tatsächlich Juden aufgenommen hat. Ein Riesenglück für Gerta. Ganz zum Ende meiner Recherche, also als ich ja ein Jahr davon ausgegangen bin, juppie, ich weiß, wer dieser Mensch war, hat ein Historiker, der Hapag-Lloyd, versucht, das zu widerlegen. Und ich war wirklich zerknirscht. Man denkt, super, er ist es. Die Akten sind verbrannt im Krieg. Ich bin in verschiedene Schiffsmuseen gegangen. Mir fehlte sozusagen der letzte Beweis. Dann ist was Magisches, geradezu Magisches passiert an diesem letzten Tag, als ich es abgegeben habe. Ich hatte schon zu dem späteren Assistenten dieses Mannes, der ein berühmter Notar dann auch wurde, ich hatte mal irgendwann eine Mail an diese Kanzlei geschickt. Und dann erst hat sein Assistent sich gemeldet und rief mich an und sagte, Frau Siegel, wie haben Sie das um Himmels Willen erfahren? Wir haben ihn Otto der Große genannt und wir haben nie darüber gesprochen. Und dann hat dieser Mann legendäre Geschichten ausgepackt und hat eben davon gesprochen, dass es ein Netzwerk gab, hanseatischer Kaufleute, die tatsächlich Juden gerettet haben. Otto Detmers war darin, ich will jetzt nicht sagen ein armes Licht, weil er hat ja wunderbare Dinge geleistet. Allein wenn man sagt, er hat diese drei Menschen gerettet, Gerta, ihren Mann und diesen jungen Schwager, der erst 17 war. Er war aber verbunden mit Konrad A. Becher, der ein ganz schlimmer Finger war, der sogar im Eichmann-Prozess aussagen musste, der ein Adjutant von Himmler war. Es ist so, dass diese Männer, die in diesem Verband waren, die landeten später in den 70er Jahren alle im Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd. Das waren Old Buddies, ja.
Old Buddies, das hört sich so an, als wären da auch noch diverse Lebensgeschichten, die sich zu erzählen lohnen, für Sie, Anne Siegel zum Beispiel. Was ich an Ihren Büchern so besonders schätze, ist, dass es nicht nur Lebensgeschichten sind, sondern dass Sie auch tatsächlich Geschichten, Fakten einbauen in diese Bücher, und zwar so unangestrengt, dass man zwar ein Geschichtsbuch auch liest, aber gar nicht den Eindruck hat. Sie haben zum Beispiel in dem Buch über Gerta Stern über Panama, den Panama-Kanal, das Leben in Panama gesprochen, natürlich auch über die Nazizeit in Deutschland und Österreich. Man kann das heute alles gar nicht lesen ohne Gegenwartsbezüge, habe ich den Eindruck. Wenn Sie schreiben von der Konferenz von Evian 1938, da trafen sich alle Staaten und überlegten, wer jetzt wie viele Juden aus Deutschland, Österreich, aus Europa aufnimmt, und keiner wollte sie haben. Alle wollten nur Fachkräfte, wenn überhaupt, und Leute, die Geld bezahlen können. Da drängen sich Parallelen zur Gegenwart auf, oder?
Ja, das ging mir übrigens auch beim Schreiben so. Es ist tatsächlich so, dass ich mir das dann ja auch beim Schreiben erarbeite, und mir hat es tatsächlich irgendwann den Hals zugeschnürt, als ich mir nochmal vergegenwärtigt habe und versucht habe, das ja auch in dieser Dramatik, die es hatte, auch für die Menschen, die jüdischen Menschen in Hamburg, in diesem Herbst des Jahres 1938, die ja in die Bredouille gerieten. Es wurde von Tag zu Tag schlechter. Also allein zum Beispiel, dass Menschen bei der ersten Verhaftungswelle von Balkonen gesprungen sind, ja, und die SA-Leute sagten, macht doch nichts, super, dann haben wir wieder einen neuen Platz im Gefängnis. Auch eine Verrohtheit übrigens, die sich unter die Menschen gebracht hat sozusagen. Diese Verrohtheit, die Einzug hatte plötzlich in die Gesellschaft. Das halte ich für eine tragische Parallele, die wir gerade erleben auch, ja.
Anne Siegel ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und wir sprechen gleich weiter über außergewöhnliche Lebensgeschichten. Die nächste Musik scheint uns dahin zu führen. Das ist die Filmmusik aus dem Film der Coen-Brüder Fargo. North Dakota heißt sie.
Thank you.
Die Titelmusik zum Film Fargo der Coen-Brüder. Und die haben wir gehört auf Wunsch meines heutigen Gastes hier im hr2-Doppelkopf. Das ist die Autorin, Romanautorin, Sachbuchautorin, Journalistin, einiges mehr hat sie auch noch gemacht, Anne Siegel. Ja, und Frau Siegel, diese Musik, eine Musik, die sich bezieht auf einen Film, der in Norddakota in der Schneewüste mehr oder weniger spielt, die haben Sie sich gewünscht, weil die zu einem ganz besonderen Projekt von Ihnen auch gehörte.
Ja, die passt irgendwie zu meinem ersten Dokumentarfilm, den ich 1999 gemacht habe. Auch übrigens eine Geschichte, die mir zugetragen wurde. Ein Bäckermeister vom Niederrhein, der in einem Indianerreservat beerdigt werden wollte, im Sterben lag. Als alter Karl-May-Fan diesen letzten Wunsch hatte, eigentlich spektakulär, dann hat es sehr lange gedauert, die Juristen mussten sich streiten, darf er denn jetzt sterben? Das hat sich ein bisschen hingezogen. Er hat die Sache überlebt und wollte sein Indianerreservat besuchen und da prallten Welten aufeinander. Ich war mit ihm und seiner Frau dann bei den Lakota Sioux im Rosebud-Reservat. Und man muss sagen, der Bäckermeister und seine Frau waren wesentlich exotischer als alle Indianer, die ich da, also Native Americans, also ne, die ich getroffen habe, alle Sioux, Lakota Sioux Indianer. Ja, der ist erst im letzten Jahr gestorben und seine
Asche
ist.
Das war dann lebensverlängernd sozusagen, das Warten auf die Formalitäten, oder?
Ja, er hat das überlebt. Damals war aber der Schamane, der sozusagen sein spiritueller Gegenpart war, der hat dann gesagt, ich habe ein Fernritual gemacht, er ist reinkarniert, aber wir müssen ehrlich sein, Frau Tuchelt, der Bäckermeister hat mit $5.000 nachgeholfen, ja, für seine spirituelle Heimat.
Geschichten, die das Leben schreibt, genau dieses Klischee trifft es im Prinzip, was Sie machen. Sie finden diese Geschichten aber auch. Und ich hatte zu Beginn gesagt, es sind zum Teil Geschichten, die unser Geschichtsbild auch verändern. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, beziehungsweise ich hatte vorher noch nie etwas davon gehört, bevor ich eines Ihrer Bücher gelesen habe, dass Frauen aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert sind, und zwar nach Island. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte gekommen?
Auch wieder ein Zufall. Und ich muss Ihnen sagen, jetzt, wenn wir darüber sprechen, ich habe manchmal so ein Gefühl, dass ich aus meiner Kindheit kenne. Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof, wo meine Großmutter hören Sie sich das Wort an, Kolonialwarenladenbetrieb, den der Urgroßvater quasi aufgebaut hat, als er aus Brasilien zurückkam, ja, ein Rückauswanderer sozusagen. Damals kamen Menschen in diesen Laden und erzählten Geschichten. Und ich habe das große Glück und Privileg, dass ich oft Menschen treffe, die Geschichten erzählen. Vielleicht höre ich manchmal auch anders hin. Diese Geschichte fand ich übrigens durch die Aschewolke des Eyjafjallajökull. Und den letzten Zischlaut im isländischen Köttl habe ich noch nicht richtig betont. Ich saß nach einem Frauenfilmfestival, wo ich mit einem Film auch war, zu Gast war, wollte ich zurückfliegen nach San Francisco. Ich lebte ganz fest in San Francisco in dieser Zeit und ja, das Festival war vorüber, wir konnten nicht zurückfliegen, saß mit einer isländischen Freundin, die Filmemacherin ist und in New York lebt. Wir hingen quasi 5 Tage fest, zu viert. Und an einem Abend haben wir die Festivalleiterin besucht und die erzählte so in einem Nebensatz, ja, als ich als junge Frau in Island mal ein Jahr in der Fischfabrik arbeitete, immer wenn ich im Hochland wandern ging, traf ich alte deutsche Frauen. So, das ist so ein Punkt bei einem Abendessen gewesen, da gehen manche Leute drüber hinweg. Bei mir passierte etwas, was ich übrigens tatsächlich immer habe, wenn ich gute Geschichten finde. Mein Körper signalisiert das, ich bekomme eine Gänsehaut. Ich bekam eine Gänsehaut und sagte zu meinem sehr gut aussehenden Tischnachbarn, entschuldige, lehnte mich zur anderen Seite und sagte, was hast du da gerade gesagt? Und dann hat das Gespräch einen anderen Verlauf genommen. Meine Freundin Greta, die daneben saß, ich sagte, alte deutsche Frauen in Island, warum das denn? Daraufhin sagte Greta in so einer etwas schnodderigen isländischen Art, weil die auch so sind, ganz Island ist voll mit alten deutschen Frauen. Und das, muss ich Ihnen sagen, fand ich ja noch absurder und habe gesagt, warum um Himmels Willen wissen wir das hier nicht? Und Greta sagte, na dann ändere das gefälligst, Anne Siegel. Und das habe ich dann gemacht.
Dabei ist das Buch Frauen, Fische, Fjorde herausgekommen. Sie haben später auch noch mal einen Roman veröffentlicht, im Prinzip zum ähnlichen Thema. Da haben Sie dann die Geschichte aber bis in die Gegenwart sozusagen hinein weitergetragen. Nordbräute heißt dieser Roman. Aber die Geschichte dieser deutschen Frauen in Island, das war wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg. Island brauchte Landarbeiter und in Island war der Ruf der Deutschen noch nicht so schrecklich wie in vielen anderen Ländern, die Deutschland eben überfallen hatte. Island, Sie schreiben das so, war vergessen worden.
Ja, das kann man so sagen. Ein bisschen war Island tatsächlich vergessen worden. Das trifft es nicht ganz, denn die Amerikaner und die Briten haben die Insel tatsächlich als einen Stützpunkt, einen wichtigen strategischen Stützpunkt mitten im Atlantik, im Nordmeer, während des Krieges genutzt. Aber Island blieb neutral und Island hat ja was Verrücktes erlebt. Dadurch, dass die Deutschen Dänemark besetzt hatten, hatte mit einmal Island nicht mehr den dänischen König. Die Isländer haben 200 Jahre unter der dänischen Krone ja regiert. Man muss sagen, die sind auch heute noch so bauernschlau. Ich liebe dieses Land und das Land liebt mich übrigens, glaube ich auch. Die haben unglaublich tolle, also die haben sich auch an viele Dinge nicht gehalten. Zum Beispiel war das Erbrecht für Frauen schon 80 Jahre, bevor es in Dänemark durchgesetzt wurde, ein viel, ja, feministischeres, muss man sagen, in Island. Ja.
Ja, Sie beschreiben auch in dem Buch, dass es zum Beispiel in Island kein Problem war, damals schon, muss man sagen, ein uneheliches Kind zu haben und das als Frau auch alleine großzuziehen. Also ein völlig anderer Umgang der Geschlechter auch miteinander.
Ja, das hat aber auch mit den äußeren Gegebenheiten zu tun. Es ist tatsächlich so, dass die Männer eben fast immer zur See gefahren sind. Das heißt, die Frauen hatten traditionell schon Haus, Hof und Kinder zu versorgen. Das Nordmeer ist sehr wild, da passieren so viele Schiffsunglücke noch heute. Das heißt, Frauen mussten sicher gehen, wenn der nicht zurückkommt vom Meer, was häufig passierte, dann muss ich hier trotzdem diesen Hof weiter betreiben können. Ja,
das heißt, sie mussten selbstständig sein.
Ja, ja.
Und in diese Gegend sind dann eben deutsche Frauen gekommen. Deutsche Frauen, oft selber Flüchtlinge aus dem Osten.
Sie haben tatsächlich ein Anwerbeabkommen für Landarbeiterinnen in Lübeck gestartet, wo ein sehr findiger Konsul für Island saß. Und man muss wirklich auch festhalten, dass Island, also meine amerikanischen Freunde sagen immer, oh, it's a mail order bright story. Natürlich kennen die das in Kalifornien, als die Goldsucher sich die Mädels mit der Postkutsche haben kommen lassen, ja, weil da keine Frauen waren. Ganz so war es nicht. Es war tatsächlich so, dass Island Landarbeiter gesucht hat. Das lag aber daran, dass das Land so irre reich geworden ist durch diese vielen Amerikaner und Briten, die auf der Insel waren. Also die brauchten natürlich was zu essen. Es mussten Straßen gebaut werden. Und da hat sich die ganze isländische Gesellschaft verändert. Die Menschen zogen vom Land plötzlich in die Stadt. Aber es war viel Handarbeit zu machen auf dem Land. Und nun hockten da irgendwelche isländischen Bauern, deren Brüder und Schwestern in die Stadt gezogen waren. Dass die Frauen gesucht haben, lag nicht nur daran, dass tatsächlich die erste Generation von Frauen dann auch sich in Island leisten konnte, Übersee zum Beispiel zu studieren, in andere Schulen zu gehen. Also es gab auch eine Bildungswelle dadurch, dass Island reicher wurde. Die Frauen, die auf dem Land gearbeitet haben, die konnten im Winter, wenn natürlich nicht die Ernte einzubringen war, Näharbeiten machen. Also waren Frauen bevorzugt.
Anne Siegel ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und sie hat Bücher darüber geschrieben, eben über diese Geschichten von deutschen Frauen, die nach Island gegangen sind, eben erstmal als Arbeitskräfte. Viele sind dann auch da geblieben, haben dort Familien gegründet. Ursprünglich waren, glaube ich, die Verträge erstmal so zeitlich begrenzt. Da haben sich dann viele eben auch anders entschieden. Diese Geschichten erzählen sie. Sie selbst haben auch auf Island gelebt.
Ich bin immer sehr viel dort und ich würde gerne mal richtig länger in Island leben. Das wäre schon toll. Diese Insel, wo ja jeden Tag 60, 70 Erdbeben stattfinden, wo sich magische Dinge in der Natur zutragen, die mit Menschen tatsächlich etwas machen, wie ich das sonst auch aus der Wüste kannte. Das löst auch was aus. Ich habe meinen Roman auch dort zu Ende geschrieben. Ich kann da einfach auch toll schreiben. Ich liebe die Menschen dort.
Die Geschichten, über die wir jetzt gesprochen haben, das sind eigentlich alles, sagen wir mal, Exilgeschichten. Die einen sind geflohen, die anderen wollten auswandern. Einige wollten auswandern, weil sie, wie diese Frauen, die nach Island gegangen sind, da eben einfach die besseren Chancen auch gesehen haben. Sie selbst, ich habe das schon erzählt, haben an ganz vielen verschiedenen Orten in der Welt gelebt. Was ist das, was Sie daran interessiert, dass Menschen alle Brücken sozusagen hinter sich abbrechen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir so noch nie gestellt. Es ist tatsächlich so, dass ich, seit ich denken kann, ein unfassbar reiselustiger Mensch bin. Mir hat ein alter Bauer mal auf einer Beerdigung auf Plattdeutsch erzählt, wie er fasziniert gesehen hat, dass ich als Dreijährige auf dem Hof meiner Eltern, wo, also ein Hof, der in der norddeutschen Tiefebene liegt, ja, wie ich da gestanden habe und mir die Tränen runterliefen, weil die Kraniche über den Hof zogen. Und das ist mein erstes und tiefstes Gefühl.
Wollten Sie damit?
Naja, ich hatte übrigens eine schöne Kindheit. Es war jetzt nicht so ein Elternhaus, dass man fliehen wollte. Ich hatte aber Tanten aus Amerika zum Beispiel. Ich bin aufgewachsen mit Schlangen im Glas und einer Machete, die wir leider als Kinder irgendwann mal im Wald verloren haben. Tragisch für die Familie. Hörnern, also dieser Urgroßvater, der aus Brasilien zurückgekommen ist. Die andere Seite meines Vaters, der ein Republikflüchtling war und ins Tecklenburger Land geheiratet hat. Also das waren auch Menschen, die tatsächlich übrigens die Brücken abgebrochen haben. Ich glaube aber tatsächlich, ja, mir sind diese Geschichten begegnet. Ich gehe ihnen dann aber auch nach, denn auch diese deutschen Frauen, die ja übrigens aus Island zurückkehren wollten. Ich bin wirklich in ferne Fjorde gereist, was sehr aufwendig war. Und da saßen dann alte Damen, die sehr isländisch geworden waren, sprachen Deutsch mit isländischem Akzent und sagten, also uns hat hier 60 Jahre niemand nach unseren Geschichten gefragt. Warum um Himmels Willen willst du das jetzt wissen?
Zum Glück wollten sie das wissen. Wir haben die Freude, darüber einige schöne Bücher lesen zu können. Wenn ich noch mal bei Ihnen bleibe, bei Anne Siegel, was würden Sie denn sagen? Weshalb treibt sie selbst immer raus? Ist das diese Reiselust, haben Sie gesagt? Aber ist es auch Beruf oder ist es Liebe oder halten Sie es einfach in Deutschland nicht aus?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich finde auch toll, in Köln zu wohnen, wobei ich sagen muss, als ich nach Köln zog, dachte ich, super, da ist man schnell in Frankreich. Also es ist tatsächlich, ich sag mal so, es ist, glaube ich, der Aufbruch. Ich bin tatsächlich jemand, die sehr schnell sich an ganz neue Gegebenheiten gewöhnen kann. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich habe auch als Studentin schon versucht, möglichst weit immer zu reisen mit sehr wenig Geld. Und es ist tatsächlich der Aufbruch ins Neue, der mich treibt. Ich kann das nicht ganz fest sagen, was das ist. Ich war schon als Kind ein sehr künstlerisch ausgeprägtes Kind. Ich weiß noch, dass ich mal irgendwann in der 8., 9. Klasse war, nach Hause kam und zu Hause am Mittagstisch erzählte, naja, alle Mädchen hier wollen Arzthelferin werden, vielleicht wäre das ja was. Und da sagte meine Großmutter auf Platt, was wusst du dann, wusste Kelkes, ob du Rezeptblöcke malen, also willst du dann kleine Kerlchen malen, weil ich zeichnete immer, ja. So. Und der Resonanzraum war größer als der Ort, in dem ich gelebt habe. Also es war irgendwann klar, ja, ich gehe in die Welt hinaus. Ich bin dann tatsächlich, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, erstmal Bildungsmanagerin geworden und habe das auch sehr erfolgreich ein paar Jahre gemacht, hatte dann einen sehr schweren Unfall und hatte richtig Zeit nachzudenken. Und dann war klar, ich folge meinem Herzen und der Journalismus passte fantastisch zu einem Menschen wie mir.
Und das haben Sie nie bereut?
Nein, ich habe es keine Sekunde lang bereut. Und ich muss sagen, mein schönster Moment ist immer, wenn ich im Flugzeug sitze. Das habe ich spät begriffen, dass das ein wichtiger Moment für viele Menschen ist. Und zwar, wenn die Schubkraft kommt und wenn es losgeht und ich weiß, jetzt beginnt was Neues. Das ist der glückvollste Moment, den ich in meinem Leben habe. Und manchmal muss ich noch so einen Moment gucken und denke, oh, ich merke dann andere zittern im Flugzeug, weil die am meisten Angst haben. Und das ist bei mir komplett umgekehrt.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur und zu Gast ist heute die Autorin, Drehbuchschreiberin, Dokumentarfilmerin, Journalistin Anne Siegel. Ja, und es ist Zeit für die nächste Musik. Was hören wir?
Ah, wir hören Tori Amos, Seven Sisters. Tori Amos ist mit mir verbunden, weil ich lange Jahre ein Frauenfilmfestival mitorganisiert habe. Und das ist die passende Musik dazu.
Seven Sisters von Tori Amos war das. Gewünscht hat sich diesen Titel mein heutiger Gast im HR2 Doppelkopf, Anne Siegel nämlich. Und sie hat vor der Musik schon gesagt, das sei ein Titel, der sie daran erinnert, dass sie eben bei einem Frauenfilmfestival dabei gewesen ist. Frau Siegel, Frauen scheinen in ihrem Leben eine große Rolle zu spielen. Also neben Flucht und Exil scheint mir das auch ein Thema zu sein. Sie haben auch ein Buch geschrieben über Himmelsstürmerinnen, also inspirierende Frauen in den Medien beispielsweise. Da ist Monika Hauser dabei von Medica Mondiale, Alice Schwarze, Anke Domscheit-Berg, die Internetaktivistin, oder auch Elisa Klappek, die Frankfurter Rabbinerin. Das Buch, das demnächst erscheint, da geht es auch wieder um eine Frau, nämlich um eine Deutsche, die als buddhistische Nonne es beim Dalai Lama sehr hoch in der Hierarchie des Buddhismus geschafft hat. Immer wieder Frauen, Männer sind nicht so interessant, oder kann man die einfach nicht verstehen?
Nein, das ist eine super Geschichte, eine super Frage, Frau Tuchel, die mir tatsächlich viele stellen. Ich habe wahnsinnig Gutes und viel Testosteron um mich herum und genieße das gerade im Moment sehr. Aber es ist tatsächlich so, dass die Frauengeschichten, glaube ich, deshalb mir begegnen, weil so vieles noch nicht erzählt ist. Also mein erster Impuls, als ich damals die Geschichte von 500 deutschen Frauen hörte, die nach Island gegangen sind, in einer Zeit, als Island 100.000 Einwohner hatte. In Island ist die Geschichte berühmt, bekannt. Die Isländer sagen, ja bitte, ohne die hätten wir keine Gärten hier. Ja, die haben also deutsche Kultur dahin gebracht. Mein zweiter Gedanke war, ja, wenn das Männer wären, wir würden alle ihre Geschichten kennen.
Unbekannte Frauengeschichten decken Sie auf. Sie sagen selbst von sich, habe ich gelesen, Sie sind eine Feministin. Jetzt ist die Frage natürlich die, Feminismus verändert sich im Laufe der Zeiten auch immer wieder. Manchmal hat man den Eindruck, das kriegt man im Moment gar nicht mehr so richtig zu fassen. Was bedeutet denn für Sie Feminismus?
Naja, also in Deutschland hat es ja immer noch so ein Geschmäckle. Also wenn ich zum Beispiel in Island nicht sagen würde, ich sei eine Feministin, da würde ich ganz komisch angeschaut. Mhm. Da ist es selbstverständlich. Ich habe 6 Jahre in San Francisco gelebt. Auch da wäre ich, wenn ich keine Feministin wäre, keine Journalistin. Ja, in Deutschland ist es immer noch schrecklich verbrämt, ja. Es geht wirklich darum, solange wir noch nicht gleichberechtigt sind, alles dafür zu tun. Und übrigens, ich sage das ja auch nicht aus einem Ego-Wahn einer zu kurz gekommen glaubenden Frau, sondern auch im Sinne aller Männer, ja. Ich finde es wunderbar, dass wir eine junge Generation von Männern haben, die es selbstverständlich finden, dass sie Väterzeit nehmen, die es selbstverständlich finden, dass die Frauen auch im Job gleichrangig sind. Und das finde ich wunderbar. Aber noch sind wir nicht in Deutschland, aus meiner Wahrnehmung zumindest, so weit.
Anne Siegel, Sie haben ja in ganz vielen verschiedenen Berufen auch gearbeitet. Also alle haben irgendwo so im weitesten Sinne mit Schreiben, mit Kreativität, mit Journalismus zu tun. Sie haben Texte geschrieben für Kabarettisten und für Politiker, für Comedy-Shows, also die 7 Tage, 7 Köpfe, eine ja Nachrichtenshow im Prinzip im Fernsehen. Dafür haben Sie auch Texte geschrieben und Sie waren Ghostwriterin.
Ich habe mehrere Bücher geghostwritet. Also mein Steuerberater hat auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass ein Steuerrechtsbuch dabei war, und gesagt, ausgerechnet du. Ja, da geht es natürlich ja immer ums Formulieren. Man muss dazu sagen, die Ghostwriting-Branche ist ja riesig groß in Deutschland. Ich habe erst seit einem Jahr einen Agenten. Ich schreibe ja auch übrigens erst seit 6 Jahren oder 5,5 Jahren Bücher. Ich habe mein Leben lang geschrieben. Ich habe immer Formen dafür gesucht, muss man sagen. Und das war eine gute Schule, die Bühne. Das, also für mich war es erst sehr komisch. Ich liebe es zum Beispiel, auf Lesereisen zu gehen. Ich habe in 4 Jahren 160 Lesungen gemacht. Das ist schon ordentlich. Aber ich finde es fantastisch, da vorne zu stehen, auch viel zu erzählen, weil ich auf den Lesungen auch noch andere Dinge erzähle als das, was im Buch steht. Weil ich immer finde, wer dafür bezahlt und zu einer Lesung kommt, na klar sollen die alle auch die Bücher lesen, aber dann erzähle ich so Geschichten wie zum Beispiel bei den Island-Stories, wer war wirklich der Vater von Marias Kind, was ich nie geschrieben hätte, solche Dinge. Da kam für mich mit einmal auch eine gewisse Erfahrung dazu. Ich wurde sehr demütig, als ich die 2. Lesung hatte und dachte, so fühlt sich das an, vorne zu stehen. Oh Gott, was war ich doch harsch zu all denen, zum Beispiel Anka Zink, für die ich lange geschrieben habe, und sagte, ah nee, da gehst du lieber so von da nach da auf die Bühne. Das war jetzt nicht gut, so ein bisschen großkotzig, sage ich jetzt auch mal im Nachhinein. Und da habe ich gemerkt, was das für eine Kraft bedeutet, da vorne zu stehen. Und da sitzen 300 Leute. Ich liebe das aber. Und nach der 2. Lesung kam plötzlich auch aus mir eine Rampensau heraus, die da geschlummert hatte, seit ich würde mal sagen, 4 Jahre alt war. in Tecklenburg auf dem Schützenfest auf dem Tisch getanzt habe und meine Mutter mich runterzog und sagte, komm da runter, das machen wir hier nicht. Das Gefühl, das ich damals hatte, als ich auf dem Tisch tanzte und alle klatschten, unter uns gesagt, es hört ja kaum jemand. Das habe ich ganz oft, wenn ich lese, weil auch tolle Sachen passieren bei den Lesungen. Ich habe gestern nach meiner Lesung zum Beispiel mit den Leuten an einem riesigen Tisch noch zusammengesessen und wir haben noch eine Stunde nach der Lesung erzählt, weil sie zu dem Buch auch noch viele Fragen haben.
Sie nennen sich selbst, Anne Siegel, wie gerade geschehen, eine Rampensau. Wir haben, glaube ich, im Laufe dieses Gesprächs auch mitbekommen, dass Sie ein sehr lebendiger und sehr kontaktfreudiger Mensch sind. Das gehört auch zu diesem Job dazu, wenn Sie auf so viele Menschen zugehen. Wenn Sie in so vielen Ländern auch leben, wenn Sie so viele Menschen kennenlernen, mit welcher Haltung gehen Sie auf die Menschen zu?
Ach, ich liebe Ihre Fragen übrigens. Die sagen mir plötzlich selber auch was über mich. Also sehr offen. Ich würde sagen, niemand hat keinen Blick vorher ist voreingenommen. Aber ich versuche, jeden Moment immer ganz neu hinzuschauen. Übrigens auch mit Menschen, mit denen ich mich mal überworfen habe. Ich habe irgendwann mal beschlossen, zum Beispiel mit einer Nachbarin, die ich erst ganz schlimm fand. Ich habe beschlossen, ich lerne dich erst jetzt ganz neu wieder kennen. Seitdem verstehen wir uns fantastisch. Also das ist tatsächlich eine Grundhaltung, die ich habe. Sie haben vorhin auch über meine Herkunft gefragt. Ich stamme aus einem Ort, wo eine Psychiatrie war. Ich bin schon als Schulkind, also in der 8. Klasse, war ich in einer Arbeitsgemeinschaft Sozialpsychiatrie im Landeskrankenhaus Lengerich. Mhm. Ich bin, als die AG beendet war, immer noch weiter dahin gegangen bis zum Studium und habe mich immer damals auch schon für psychisch kranke Behinderte interessiert.
Das heißt überhaupt, also sich für andere Menschen zu interessieren, erstmal offen, vorurteilsfrei an sie heranzugehen. Wo ist bei Ihnen eine Grenze? Wo sagen Sie, nö, das möchte ich mir jetzt nicht antun?
Naja, die Grenze ist ganz klar. Es gibt Menschen, die die einem, wie sagt man, in die Aura trampeln. Ja. So. Also da wäre sicherlich so ein Punkt. Aber natürlich bleibt das nicht aus als Journalistin, dass man dann auch Egozentriker auf der anderen Seite hat. Man lernt aber ja im Laufe der Jahre dann ein Gespräch auch so zu steuern. Und oft sind das ja auch ganz arme Willis, die eigentlich nur Angst haben und sich produzieren müssen und sehr aufblasen. Natürlich gibt es die Grenze. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich in 22 Jahren als Journalistin, doch einmal habe ich übrigens einen Dreh abgebrochen, das lag aber daran, dass der Kameramann schrecklich war. Da hatte ich tatsächlich im Schwarzwald mit einer Protagonistin, die nach anderthalb Tagen endlich das erzählte, was wir brauchten für dieses Feature, was ich fürs Fernsehen machte. In dem Moment, als sie erzählte, ist hinter der Kamera eingeschlafen und war wirklich ein Egozentriker. Und dann kippte die Kamera nach oben. Das war, glaube ich, auch der einzige große Wutanfall, den ich je gekriegt habe. Ich habe dann tatsächlich im Sender angerufen und der wurde auch ausgetauscht. Danach lief der Dreh super.
Stell mir gerade die Situation vor, man will endlich mit jemandem reden, endlich kommen die Antworten, auf die man gewartet oder die einen eben überraschen und dann schläft der Kameramann ein. Okay, in diesem Beruf erlebt man eben doch einiges. Frau Siegel, Sie sind an ganz verschiedenen Stellen unterwegs, beruflich, aber eben auch räumlich. Also Sie sind in sehr vielen Ländern zu Hause. Sie haben auch hier im Gespräch immer wieder mal angesprochen, ja, dann die isländischen Freunde oder Leute in Amerika, in Israel, in Panama. Wie halten Sie Kontakt zu denen?
Ach, heute ist das super und ganz einfach. Also
Sie meinen jetzt aber nicht unbedingt nur Facebook, oder?
Nein, natürlich nicht Facebook, aber ich sage mal über WhatsApp zum Beispiel, was ich lange gehasst habe. In Panama kommt man ohne überhaupt nicht voran, ja. Also oldschool-mäßig mit Gerta telefoniere ich natürlich und Gerta mit ihren 101 findet es in Panama ganz schlimm, dass sie kein Smartphone hat, weil sie in einer so virtuellen Welt lebt, ja. Ich halte Kontakt, ja, teilweise sogar auch über Briefe, aber ja, Skype ist tatsächlich mein magisches Tool. Die Freundin, die damals zum Beispiel angestachelt hat, diese Geschichte mit Island, diese isländische Freundin in New York, egal wo wir auf der Welt sind, Greta hat schlechte Laune, wenn wir mal 10 Tage nicht geskypt haben. Ja. Mhm. Und ich habe eine andere gute Freundin in Island, wir machen immer Scherze, wir skypen dann und nennen das unseren deutsch-isländischen Stammtisch und trinken dabei Wein und erzählen uns abends, was das ist. Und in Island muss man auch sagen, die Leute leben ja unter solchen Bedingungen, dass ja auch die alten Leute in fernen Fjorden heute Internet haben und skypen und die Regierungserklärungen über Facebook kommen, ja.
Anne Siegel ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur und eben haben Sie sie nochmal angesprochen, Gerta Stern, Senora Gerta. Man hat bei dem Buch, das ist ihr aktuelles Buch, mit dem Sie im Moment auch auf Lesereise sind, immer den Eindruck, diese Frau hat Sie ja beeindruckt wie vielleicht keine andere. Was ist es, was Sie an ihr besonders fasziniert? Wenn Sie es so auf den Punkt bringen müssten.
Ich glaube, Ihr Durchhaltevermögen. Und übrigens, ich möchte Sie an dieser Stelle doch kritisieren, denn ich möchte das so nicht stehen lassen. Ich habe vor etwas über einem Jahr mit Gerta einen mündlichen Vertrag geschlossen. Das war mir wichtig. Ich habe ihr gesagt, wir siezten uns auch. Wir haben uns erst, seit das Buch erschienen ist, haben wir uns geduzt und habe gesagt, Gerta, ich würde gerne Ihre Biografie schreiben. Das sind meine Vorstellungen. Ich mache mit Ihnen jetzt einen mündlichen Vertrag. Denn hätte ich zwischendurch gemerkt, dass Sie mich manipulieren wollte oder wäre ich vorher Ihre Freundin geworden, hätte ich, und das ist so, ich hätte das Projekt abgebrochen, weil ich brauche diesen Blick von außen. Ich war bei Gerta, und das macht tatsächlich diese Geschichte besonders, ich habe auch bei meinen isländischen Frauen und den Deutschen, die da hingegangen sind, Abgründe erfahren natürlich. Ich recherchiere sehr, sehr genau. Und bei Gerta habe ich das ein Jahr lang versucht, wirklich irgendwelche, ich sage auch mal fiesen Abgründe, die ich auch nicht geschrieben hätte, zu finden. Es gab sie nicht.
Und das ist ja Gerta, schon fast unheimlich, oder?
Ja, das finde ich auch, aber man muss wirklich sagen, das ist, glaube ich, auch Gertas Erfahrung. Gerta hat tatsächlich ja nun auch schlimme Dinge erlebt. Ich beschreibe ja im Buch auch die Geschichte, ihnen ist sehr spät, wie das ja unter Holocaust-Überlebenden auch sehr oft war, dass die sehr spät Kinder bekommen haben erst, ja. Und dann ist diese Tochter sehr früh gestorben. Das war ein Bruch in ihrem Leben und danach hat sie einfach auch nochmal ihre Lebenshaltung. Sie war schon als Kind wohl ein sehr fröhliches Kind, aber ich habe, glaube ich, übrigens noch nie jemanden getroffen, der auch so eine Lebenslust hat wie ich. Da sind Gerta und ich uns sehr ebenbürtig.
Und das überträgt sich auch in dem Buch. Senora Gerta heißt es, wie eine Wiener Jüdin auf der Flucht nach Panama die Nazis austrickste. Mit diesem Buch sind Sie im Moment auf Lesereise. Gerta Stern sollte eigentlich mit ihren 101 Jahren auch dabei sein. Das klappt jetzt leider nicht, habe ich erfahren.
Ja, und übrigens aus so einem tragischen Grund. Also Gerta, also mir hat das sozusagen das Geschenk gebracht, dass ich Gertas Kleiderschrank endlich mal zu sehen bekommen habe. Gerta hat einen Showgirl-Kleiderschrank, wo man niederbricht, wenn man ein Modefan ist. Ja, wir hatten für alle Talkshows schon wirklich die Klamotten ausgesucht und ich war abgereist, wir hatten uns verabschiedet, es war klar, sie kommt nach Deutschland. Es lag nicht mal an ihrer eigentlichen Konstitution. Es gab diese letzte Untersuchung vom Arzt und der hat festgestellt, dass ihr Herzschrittmacher leichte, halten Sie sich fest, Batterieaussetzer hat. Da möchte man als Autorin eigentlich nur noch weinend den Kopf auf die Tischplatte schlagen. Und dann war klar, okay, dann fliege ich wieder zurück nach Panama. Mein Verleger Christian Strasser sagte, oh Gott, Anne, du musst da sofort wieder hin. Denn damit war klar, uns entgehen viele Interviews mit dieser Frau. Also hat Gerta mit meiner Hilfe begonnen zu skypen, was übrigens auch toll war. Sie hat mich am Abend vorher, bevor sie ihr erstes Skype-Interview mit dem Spiegel hatte, rief sie an und sagte, Anne, sie nennt mich übrigens immer Anne, sieht man da meine Schuhe?
Eine durchaus faszinierende Frau, die auch, und da wollte ich Ihnen nicht zu nahe treten, dass da die professionelle Distanz unterbunden gewesen wäre bei diesem Buch. Aber man merkt natürlich schon heraus, dass da eine Wärme, eine Sympathie auch da ist. Ein durchaus und sehr empfehlenswertes Buch. Senora Gerta, geschrieben von Anne Siegel. Und damit sind wir schon am Schluss unseres Gesprächs. Herzlichen Dank, Frau Siegel, dafür, dass Sie zu uns gekommen sind, hier zum HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Eine Wunschmusik haben wir aber noch von Ihnen.
Ja, und zwar, das ist mir wichtig, in Island. Island ist tatsächlich das Land der Kreativen und es gibt fantastische Musiker. Ich liebe Ólafur Arnalds, ein junger Komponist, den viele kennen aus der Serie Broadchurch. Da hat er den Soundtrack gemacht. Mhm. Und ohne isländisches Lied möchte ich Sie nicht verlassen. Es war schön, hier zu sein. Danke.
Herzlichen Dank an Anne Siegel. Thank you.